Nachdenkseiten. Die kritische Website. Unsere europäischen Werte. 1,20 Euro Mindestlohn in der Ukraine. Von Werner Rügemer. Verantwortlich, Redaktion. Die Ukraine ist korrupt, wissen wir, macht nichts, ist ja für die gute Sache. Aber die ärmste und kränkeste Bevölkerung, Land als Drehscheibe der europaweiten Niedrigstlöhnerei und des Zigarettenschmuggels, Weltspitze beim Handel mit dem weiblichen Körper und mehr Soldaten als jeder europäische NATO-Staat. Bei der ersten Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns in der Ukraine im Jahre 2015 betrug er 0,34 Euro, also 34 Cent pro Stunde. Danach wurde er erhöht. 2017 betrug er 68 Cent, 2019 betrug er 10 Cent mehr, also immerhin 78 Cent und seit 2021 liegt er bei 1,21 Euro. Schon mal gehört? Selbst dieser Niedriglohn wird nicht immer bezahlt. Das bedeutet natürlich nicht, dass dieser Mindestlohn in diesem Staat tatsächlich korrekt bezahlt wird. Bei einer vollen Arbeitswoche im Jahr 2017 betrug so der monatliche Mindestlohn 96 Euro. Aber zum Beispiel in der Textil- und Lederindustrie kam dieser Mindestlohn bei einem Drittel der meist weiblichen Beschäftigten nur durch erzwungene und nicht eigens bezahlte Überstunden zustande. Auch Bezahlung nach Stücklohn ist verbreitet. Die bestimmte Zahl an Hemden muss in einer Stunde fertig genäht sein. Wenn das nicht klappt, muss unbezahlt nachgearbeitet werden. Wenn keine Aufträge vorlagen, wurde unbezahlter Urlaub angeordnet. Der gesetzlich zustehende Jahresurlaub wurde vielfach nicht gewährt bzw. nicht bezahlt. Die Unternehmensleitung verhinderte die Wahl von Belegschaftsvertretungen. Mit diesem Mindestlohn lagen die Menschen weit unterhalb des offiziellen Existenzminimums. Es betrug im besagten Jahr 166 Euro. Die Hungerlohnkette aus der Ukraine in die EU-Nachbarstaaten. Es gibt etwa 2800 offiziell registrierte Textilunternehmen, aber auch eine vermutlich ebenso hohe Zahl an nicht registrierten Kleinunternehmen. Sie bilden seit Jahrzehnten eine ganz normale Schattenwirtschaft, oft in Kleinstädten und Dörfern. Dabei rangieren die meisten dieser Unternehmen nur als Zweitklasse-Zulieferer für die international besser vernetzten Billigproduzenten in den benachbarten EU-Staaten, vor allem in Polen, aber auch in Rumänien und Ungarn. So gehen 41% der Schuhe als Hungerlohn-Halbfertigware aus der Ukraine erst einmal in die Niedriglohnfabriken Rumäniens, Ungarns und Italiens. Dort kriegen sie dann das unschuldige und schöne Etikett Made in EU. Textilbeschäftigte selbst können sich nur Secondhand-Importe aus Deutschland leisten. Die Mehrheit der etwa 220 Textilbeschäftigten sind ältere Frauen. Sie halten sich nur durch eigene Substanzwirtschaft über Wasser, etwa durch einen eigenen Garten mit Hühnerstall. Krankheiten wie Mangelernährung sind verbreitet. Ihre eigenen Kleider kaufen die Textilarbeiterinnen meist aus Secondhand-Importen. Die kommen vor allem aus Deutschland, Polen, Belgien, der Schweiz und den USA. Die Ukraine importiert nämlich viel mehr Textilien, als sie exportiert. Die teuren, in der Ukraine vorproduzierten Importe von Boss und Esprit aus dem reichen EU-Westen sind für die reiche Elite und die NGO-Blase in Kiew bestimmt, während die Mehrzahl der Importe billigste Second-Hand-Textilien sind. Die Textilarbeiterinnen und auch die Mehrheit der Bevölkerung können sich nur die fast kostenlosen Wegwerftextilien aus den reichen Staaten leisten. Auch westliche Gewerkschaften und Menschenrechtler blicken immer noch nach Asien und Bangladesch, wenn es um menschenrechtswidrige Niedriglöhnerei in der Textilindustrie geht, obwohl die Niedriglöhne in der Ukraine viel niedriger sind. Auch bei den aktuellen Diskussionen in der EU und im Deutschen Bundestag über ein Lieferkettengesetz, da geht der Blick weit hinaus, global nach Asien, während die EU-ukrainische Armutskette verleugnet wird. Hier sitzt sie, die Korruption. C&A, Hugo Boss, Adidas, Marks & Spencer, New Balance, Esprit, Zara Max sind die profitierenden Endabnehmer. Sie leben von der menschenrechtswidrigen Ausbeutung. Hier in den reichen EU-Staaten sitzen die wichtigsten Akteure der Korruption. Klammheimlich begrüßen sie freudig die nicht vorhandene bzw. komplizenhafte Arbeitsaufsicht des ukrainischen Staates und die EU deckt das systematische Arbeitsunrecht ebenfalls mit rituell heuchlerischer und folgenloser Anmahnung der Korruption in der Ukraine. Autozulieferer, Pharma, Maschinenbau. So ähnlich wie in der Textil- und Lederindustrie läuft es auch in anderen Bereichen. Die Ukraine war ein Schwerpunkt industrieller Produktion in der Sowjetunion. Nach der Selbstständigkeit 1991 übernahmen Oligarchen die Firmen, holten Gewinne raus, steckten nichts in die Innovation. Für westliche Firmen standen Millionen gut qualifizierter Beschäftigter bereit zu Niedrigstlöhnen. Tausende Unternehmen, vor allem aus den USA und EU-Staaten, allein aus Deutschland etwa 2000, vergeben Zulieferaufträge für eher einfachere Teile. Porsche, VW, BMW, Schaeffler, Bosch und Leonie etwa für Autokabel. Pharmakonzerne wie Bayer, BASF, Henkel, Ratiopharm und Weller lassen ihre Produkte abfüllen und verpacken. ArcelorMittal, Siemens, D-Mark, Weiland, Viessmann unterhalten Montage- und Verkaufsfilialen. Hier werden durchaus Löhne von 2 bis 3 Euro gezahlt, also mehr als der Mindestlohn, aber eben noch niedriger als in den angrenzenden EU-Staaten Ungarn, Polen, Rumänien. Deshalb sind die ukrainischen Standorte mit Standorten derselben Unternehmen in diesen benachbarten EU-Staaten eng vernetzt, wo die gesetzlichen Mindestlöhne über 3 Euro und unter 4 Euro liegen. Die Vernetzung gilt aber genauso mit den noch ärmeren Nachbarstaaten Moldau, Georgien und Armenien, die nicht EU-Mitglieder sind. Hier werden ebenfalls Filialen betrieben. Im Zuge der östlichen Nachbarschaft, organisiert von der EU, werden alle Unterschiede der Qualifikation der noch niedrigeren Bezahlung ausgenutzt, mit der Ukraine als Drehtür. Millionenfache Arbeitsmigration. Diese selektive Ausnutzung von Standortvorteilen durch westliche Kapitalisten hat nicht zur volkswirtschaftlichen Entwicklung geführt, im Gegenteil. Die Ukraine wurde volkswirtschaftlich verarmt. Die Bevölkerungsmehrheit wurde ärmer und kränker gemacht. Eine massenhafte Reaktion ist die Arbeitsmigration. Sie setzte schon früh ein. Bis Ende der 1990er Jahre wanderten mehrere hunderttausend Ukrainer nach Russland aus. Die Löhne waren zwar nicht viel höher, aber in Russland schlagen nicht die exzessive Verwestlichung des Lebensstils und die Verteuerung der Lebenshaltungskosten für Nahrung, Mieten, Gesundheit und staatliche Gebühren durch. Seit den 2000er Jahren und beschleunigt durch die Folgen des Maidan-Putsches 2014 sind etwa 5 Millionen Ukrainerinnen als Arbeitsmigranten unterwegs. Etwa 2 Millionen mehr oder weniger dauerhaft im Ausland, etwa 3 Millionen pendeln in die Nachbarstaaten. Insbesondere der polnische Staat, der ohnehin Ansprüche auf westliche Teile der Ukraine erhebt, fördert die Arbeitsmigration aus der Ukraine. Etwa 2 Millionen Ukrainerinnen verdingen sich in Polen vor allem in niedrigen Diensten als Putzkräfte, Haushaltshilfen, Kellner, Altenbetreuer, Lkw-Fahrer. In Polen blüht auch das Geschäft von Vermittlungsagenturen. Die erklären Ukrainer zu polnischen Staatsangehörigen und vermitteln sie etwa als häusliche Pflegekräfte nach Deutschland und in die Schweiz. Da wird dann schon mal der dortige Mindestlohn bezahlt für eine 40-Stunden-Woche, aber in Wirklichkeit müssen die Pflegekräfte 24 Stunden in Bereitschaft sein, so steht es im Vertrag mit der polnischen Agentur. Hunderttausende Ukrainerinnen verdingen sich zudem dauerhaft auf Zeit oder hin und her pendelnd in Rumänien, Ungarn, der Slowakei und Tschechien mit den Mindestlöhnen zwischen 3,10 Euro und 3,76 Euro. Da freuen sich die Ukrainerinnen, auch wenn sie ein bisschen unter diese Mindestlöhne gedrückt werden. Das ist immer noch viel besser als in ihrer Heimat und die Arbeitsaufsicht sagt nichts und die EU sagt auch nichts. Studierende aus der Ukraine sind gern engagierte Saisonkräfte in der EU-Landwirtschaft. Allein in Niedersachsen sind es jährlich etwa 7000 Studierende, die freilich nicht unbedingt studieren, sondern mit gefälschten Immatrikulationspapieren einreisen. Weder in der Ukraine noch in Deutschland wird kontrolliert, wie eine Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung ergab. Mindestlohn in Litauen 2015 betrug er 1,82 Euro, also fünfmal höher als damals in der Ukraine. 2020 betrug er 3,72 Euro. Die EU fördert den Ausbau Litauens zur europäischen Speditionszentrale. Mithilfe künstlicher Intelligenz werden billige und willige Lkw-Fahrer aus Drittstaaten wie Ukraine, Moldau, aber auch von weiter her wie von den Philippinen quer durch Europa gelenkt. Sie brauchen keine Sprache zu lernen, sie bekommen ihre Anweisungen über Smartphone und Navigator. So fehlten mit Beginn des Krieges in der Ukraine den Speditionen in Litauen und Polen plötzlich über 100.000 Lkw-Fahrer aus der Ukraine. Sie durften wegen des Militärdienstes nicht mehr ausreisen. Frauenarmut 1. Es blüht die verbotene Prostitution. Der patriarchale Oligarchenstaat Ukraine hat die Ungleichheit zwischen Mann und Frau extrem vertieft. Mit 32% Gender Pay Gap stehen ukrainische Frauen an der allerletzten Stelle in Europa. Im Durchschnitt bekommen sie ein Drittel weniger Lohn und Gehalt als ihre männlichen Kollegen. Im Bereich Finanzen und Versicherungen sind es bei gleicher Arbeit sogar 40%. Der EU-Durchschnitt ist 14%. Wegen der patriarchalen Stereotype werden Frauen zudem besonders häufig in prekäre Teilzeitjobs abgedrängt, sogar noch weit mehr als in Merkel-Deutschland, das bei der Benachteiligung von Frauen unter den EU-Staaten mit an vorletzter Stelle steht. Zu dieser patriarchalen Frauenarmut gehört das Verbot der Prostitution, die aber genau unter diesen Bedingungen besonders blüht. Auch Grundschullehrerinnen, die mit ihren 120 Euro im Monat nicht auskommen, zählen zu den geschätzten 180.000 Frauen, die in der Ukraine als Prostituierte arbeiten. Geschiedene, alleinstehende Frauen mit Kind, Arbeitslose. Weil die Prostitution verboten ist, verdienen Bordellbetreiber ebenso mit wie Polizisten und Taxifahrer, weil sie durch Schweigen gute Einnahmen haben. Auch Privatwohnungen werden genutzt, wie die Bordelle in bester Lage in der Hauptstadt Kiew. Touristen werden angelockt, mit 80 Euro sind sie dabei. 8 Dienstleistungen pro Nacht, keine Seltenheit. Etwas weniger als die Hälfte der Einnahmen bleibt bei den Frauen. So manche hoffen auf eine Übergangszeit von 1 Jahr, 2 oder auch 3 Jahren, oft vergeblich. 1/3 wird drogensüchtig, 1/3 gilt als HIV-positiv. Nach der Liberalisierung der Sexualdienste durch die Bundesregierung aus Schröder SPD und Fischer Grünen wurde Deutschland zum Bordell Europas. Die bundeseigene Entwicklungsgesellschaft GTZ warb in ihrem Deutschland-Reiseführer für Frauen um Ukrainerinnen, die jetzt gute Aussichten im Sexgeschäft hätten. Viele kamen. Merkel-Deutschland wurde zum europäischen Zentrum für gewerbliche Prostitution, mehrheitlich zudem illegal und behördlich geduldet. Günstige Bedingungen für Frauen, die nicht aus einem EU-Mitgliedstaat kommen. So liegt es nahe, dass Zuhälter jetzt im Jahre 2022 flüchtende ukrainische Frauen schon an der Grenze anzuwerben versuchen. Frauenarmut 2 – der weibliche Körper als Nutzungsmaterial. Die Ukraine ist für westliche Unternehmen ein gefälliger Standort für Praktiken, die sonst verboten sind. Ein tausendfach genutzter Standort für die US-geführte Globalisierung. Das gilt auch für die gewerbliche Nutzung des weiblichen Körpers weit über illegale Prostitution hinaus. Die Ukraine ist der globale Hotspot für industrielle Leihmutterschaft mit weitergehender Liberalisierung als sonst. Die weit verbreitete Frauenarmut bietet ein unerschöpfliches Reservoir. Vittoria Vita, La Vita Nova, Delivering Dreams oder etwas prosaischer Biotex. Unter solchen Namen preisen in Kiew und Charkin Agenturen für Leihmutterschaft ihre Dienste bzw. ihre Frauen an. Im Katalog werden, für zahlungskräftige Ausländer, hübsche, gesunde Ukrainerinnen angeboten. Zwischen 39.900 und 64.900 Euro liegen die Preise für ein gesundes, abgeliefertes Baby. Aus den USA, Kanada, Westeuropa, China kommen die Wunschkind-Touristen. Das Wunschelternpaar liefert in einer der Dutzend Spezialkliniken Ei und Samen ab. Die werden in der Retorte befruchtet. Dann wird das fremde Embryo der Leihmutter eingepflanzt. Diese trägt ein genetisch fremdes Kind aus. Das wurde in den USA entwickelt, ist aber viel zu teuer. Zwischen 110.000 und 240.000 Euro. In der Ukraine ist es weniger reguliert. Die austragende Frau darf genetisch nichts mit dem Kind zu tun haben. Sie ist nur ein fremdes Werkzeug, das nach der Benutzung sofort vergessen werden soll, gar nicht mehr existiert und für die nächste Nutzung für ein ganz anderes fremdes Paar bereitsteht. Die Preise unterscheiden sich je nachdem, ob die Wunscheltern für ihr bestelltes Baby ein bestimmtes Geschlecht haben wollen oder nicht. Ohne Geschlechtswahl kostet es bei Biotext 39.900 Euro. Mit dem zweimaligen Versuch auf das gewünschte Geschlecht kostet es 49.900 Euro. Und bei zahlenmäßig unbegrenzten Versuchen kostet es 64.900 Euro. Zu diesen Angeboten gehört die Hotelunterbringung, die Ausstellung der Geburtsurkunde und des Reisepasses im deutschen Konsulat. Bisher wurden mehr als 10.000 solcher Babys weltweit ausgeliefert. Die Leih- oder Surrogatmutter, eine Leihmutterfirma, trägt den dazu passenden Namen Surrogacy Ukraine, bekommt während der Schwangerschaft eine monatliche Prämie zwischen 300 und 400 Euro. Nach gelungener Ablieferung des Produkts wird die Erfolgsprämie auf 15.000 Euro aufgestockt. Wenn es eine Fehlgeburt gibt, das Kind behindert ist oder dessen Annahme verweigert wird, bekommen die Leihmütter nichts. Deren seelische Verfassung bleibt unbeachtet, gegen gesundheitliche Schäden besteht keine soziale Absicherung. Untersuchungen über Langzeitfolgen werden nicht angestellt. Nullstundenverträge, Enteignung der Gewerkschaften. Die Selenskyj-Regierung erhöhte zwar den Mindestlohn auf 1,21 Euro, schwächt und zerstört aber gleichzeitig die ohnehin schon seit der Unabhängigkeit immer mehr geschwächten Gewerkschaften. Das Arbeitsgesetz vom Dezember 2019 ist der bisherige Höhepunkt des extremen Arbeitsunrechts. Der Nullstunden-Arbeitsvertrag ist zulässig, Arbeit auf Abruf. Wenn der Unternehmer Arbeit zu vergeben hat, holt er sich kurzfristig den Beschäftigten. Da kann die Zahl der Arbeitsstunden und das Arbeitsaufkommen auch mal null betragen. Entlassungen müssen nicht mehr begründet werden. Die individuelle Aushandlung der Arbeitsverträge wird gefördert. Aushandlung ist natürlich ein beschönigender Begriff für alternativlose Angebote, was bei der hohen Arbeitslosigkeit kein Problem ist. In Unternehmen mit weniger als 250 Beschäftigten, das sind über 95% der Unternehmen, können Tarifverhandlungen ausgesetzt werden. Die davon profitierenden Unternehmen sind insbesondere staatliche, dann die Agrar- sowie Nahrungsmittel- und Tabakkonzerne wie Nestlé und Philip Morris. Außerdem sollen die Gewerkschaften enteignet, das Vermögen soll eingezogen werden. Auch wenn sie geschwächt sind, so haben sie aus sowjetischer Zeit noch Grundstücke und teilweise große Häuser, und zwar in den Zentren der Städte. Für Selenskyj sind das russische Überreste, also enteignen. Hunderttausende Ukrainer protestierten gegen das neue Gesetz. Darüber berichtet keine westliche Tagesschau. In einem gemeinsamen Brief vom 9. September 2021 haben die Internationale Gewerkschaftsföderation und die Europäische Gewerkschaftsföderation ITUC, CSI, IGB, die ukrainische Regierung und das mit der Integration der Ukraine beauftragte EU-Komitee darauf hingewiesen. Die Ukraine verletzt mit dem neuen Arbeitsgesetz nicht nur alle Arbeitsrechte der UNO und der Internationalen Arbeitsorganisation ILO, sondern auch die niedrigen Standards der EU. Keine Reaktion. Enteignung und Verarmung der Bauern. Nach der Selbstständigkeit bekamen die etwa 7 Millionen Bauern aus ihren Kollektivfarmen im Durchschnitt etwa 4 Hektar Land als Eigentum zugeteilt. Das ist zu wenig, um eine eigenständige Landwirtschaft zu betreiben. Deshalb verpachten die Bauern bisher ihr kleines Land an in- und ausländische Oligarchen für eine niedrige Pachtgebühr, gegenwärtig im Durchschnitt für 150 Dollar pro Jahr. 2008 waren es noch 80 Dollar. So hat etwa Oligarch Andrei Werevsky mit dem Konzern Kernel 570.000 Hektar Pachtland zusammengerafft. Oligarch Oleg Bachmatyuk schaffte es mit Ukroland Farming auf 500.000 Hektar. Der US-Heuschreckeninvestor NCH Capital aus New York brachte es auf 400.000 Hektar. Der Oligarch Yuri Korsuk für MHP auf 370.000 Hektar. Der Oligarch Rinat Achemetov für seine Agro-Holding auf 220.000 Hektar, während die Continental Farmers Group aus Saudi-Arabien nur 195.000 Hektar pachtet. Schwedische und niederländische Pensionsfonds mischen mit. Aus Bayern kommen Kleinoligarchen wie Dietrich Treiß und Hans Wenzel, die zu Hause 60 Hektar haben, in der Ukraine aber unvergleichlich günstig gepachtete 4.500 Hektar bewirtschaften. Alexander Wolters aus Sachsen hat sich 4.200 Hektar zusammengepachtet, für 60 Euro pro Hektar im Jahr. Sie alle sind voll in die EU und den westlichen Weltmarkt integriert. Die rechtlichen und Steuersitze sind vorzugsweise in den EU-üblichen Finanzoasen Zypern, Luxemburg und der Schweiz. Die ukrainischen Regierungen brachten Steuererlasse und Subventionen bei. Sie erhalten immer wieder hohe Kredite der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung EBRD und der Europäischen Investitionsbank EIB. Die Samen, Düngemittel, Pestizid und Landtechnik ist vor allem in den Händen von US- und deutschen Konzernen wie Cargill, Archer Daniels, John Deere, Corteva, Bayer und BASF. Hochbezahlte Manager führen die Geschäfte. Einige wenige der Bauern können zum Mindestlohn Hilfsdienste in diesem großflächig organisierten Agrobusiness ausführen. Ein bisschen nicht verpachtetes Land ermöglicht ihnen kümmerliches Überleben. Doch die Selenskyj-Regierung hat die Pachtpraxis beendet. Seit 1. Juli 2021 können die Bauern ihr Land verkaufen, zunächst nur an Käufer mit ukrainischer Staatsangehörigkeit. Dafür richtet die Regierung ein Auktionsportal ein, in dem auch anonym geboten werden kann. Die Freigabe des Verkaufs der höchst fruchtbaren ukrainischen Schwarzerde wurde nicht nur von oligarchischen Landgrabbern verlangt, sondern auch vom Internationalen Währungsfonds IWF, der hochverschuldeten Ukraine für einen neuen 5-Milliarden-Kredit unter anderem diese Auflage machte. Land darf verkauft werden, das führt zu wirtschaftlichem Aufschwung. Ein späteres Referendum 2024 soll dann den nächsten Schritt einleiten, Verkauf des Bodens auch an Ausländer. Die weitere Verarmung der Bauernfamilie ist eine der Folgen, die unter diesen Bedingungen eingeleitet wird. Deshalb protestierten viele Bauern gegen diese Landreform ohne Wirkung. Schmuggelzentrale Ukraine seit 30 Jahren. Ab 1992 kauften die größten Zigarettenkonzerne Philip Morris, R.G. Reynolds, British American Tobacco und Japan Tobacco die Zigarettenfabriken in der Ukraine. Teilweise blieb der Staat ein paar Jahre als Minderheitsgesellschafter dabei. Die Produktion mit guten, aber nun schlechter bezahlten Fachkräften galt zum wenigsten für den ukrainischen Markt. Das große Spektrum der Luxusmarken wie Marlboro und Chesterfield bis hinunter zu Billigmarken wurde für den Export produziert. Dafür senkte die komplizenhafte Regierung die Tabaksteuer auf ein international konkurrenzloses Niveau, weniger als die Hälfte der in Europa sonst geltenden Steuer. Gleichzeitig blieben die Zollkontrollen auf niedrigstem Niveau. Ende der 1990er Jahre erkannte die Europäische Kommission, Philip Morris und Co. produzieren in der Ukraine mehr als 90% für den Export, einschließlich mit den Billigzigaretten für den globalen Schmuggel in arme Staaten, aber auch in die reichen EU-Staaten. Durch den Schmuggel würden die EU-Staaten jährlich um 5 Milliarden Euro geschädigt. Die EU klagte gegen Philip Morris und Reynolds auf Schadenersatz. Das Gericht in New York wies die Klage 2001 ab. 3 Jahre später willigte Philip Morris ein, an die EU 1,3 Milliarden Dollar zu zahlen, um den Kampf gegen Schmuggel und gefälschte Etiketten zu unterstützen. Morris zahlte aber erstmal nicht. 2010 wurde das Abkommen erneuert. Morris hat sich verpflichtet, die Summe auf 12 Jahre verteilt an Belgien, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Italien, Luxemburg, die Niederlande, Portugal und Spanien zu bezahlen. Diese Staaten haben das Abkommen unterzeichnet, aber alle osteuropäischen EU-Staaten nicht. Gleichzeitig blühte hinter den Kulissen die Komplizenschaft. Michel Petit, von 2001 bis 2007 Generaldirektor des juristischen Dienstes der EU-Kommission, wechselte 2008 zur US-Kanzlei Clifford Chance, übernahm dort den Mandanten Philip Morris und wurde auch noch Vorsitzender des Ethikkomitees der EU. In der Ukraine kostet eine Schachtel Marlboro-Zigaretten trotz inzwischen etwas erhöhter Tabaksteuer 2,50 Euro und im Kosovo 1,65 Euro, Stand 2021. Während die Schachtel in Deutschland 7 Euro kostet, in Belgien 6,20 Euro, in Frankreich 10, in Italien 6 und so weiter. Deshalb gehen natürlich der Export und der Schmuggel aus der Ukraine weiter. Deshalb wird rituell ergebnislos verhandelt, so auch beim 21. Gipfeltreffen EU-Ukraine. Die Ukraine ist zu einer weltweiten Drehscheibe für die Lieferung illegaler Zigaretten nach Europa geworden. So gestand der Vizechef des ukrainischen Präsidentenamtes, Alexei Honcharuk. Präsident Zelensky hat natürlich wieder zugesagt, dass die Ukraine den Tabakschmuggel noch heftiger bekämpfen wird als bisher. Ukraine – höchste Militärausgaben in Europa. Durch den von westlichen Akteuren NATO, Horizon Capital, Swedbank, National Endowment for Democracy, Black Sea Trust, Soros Foundation organisierten Maidan-Putsch 2014 wurde der kleine Banker Arseniy Yatsenyuk ins Amt des ukrainischen Ministerpräsidenten gehievt. Die Boykotte gegen Russland führten zum Verlust mehrerer hunderttausend Arbeitsplätze in der Ukraine. Allein für deutsche Unternehmen wie den Autozulieferer Leoni waren es etwa 40.000. Die ukrainische Regierung orientierte sich nun an der EU und führte 2015 einen gesetzlichen Mindestlohn ein. 34 Cent pro Arbeitsstunde. Das war eine deutliche Ansage, auf welchem Niveau sich die Arbeitseinkommen bewegten. Die Beschäftigten wie in der Textilindustrie und im Agrobusiness freuen sich, wenn der Mindestlohn wirklich gezahlt wird. Andere Beschäftigte freuen sich, wenn der Stundenlohn in die Nähe von 3 Euro kommt. Die Arbeitsmigration Richtung Ausland beschleunigte sich, wurde und wird von den nicht so stark verarmten osteuropäischen Nachbarstaaten gern genutzt. Die Ukraine wurde endgültig zur Lieferantin billiger Arbeitskräfte in die EU-Länder. Der hinsichtlich der Bevölkerungsmehrheit allerärmste Staat in Europa rüstete mit Hilfe der NATO, insbesondere der USA und Großbritanniens, ab 2016 noch schneller auf. Von 2,9% des Bruttoinlandsprodukts, BIP, für das Militär innerhalb eines halben Jahrzehnts auf das Doppelte bis 2020, also schon vor dem Krieg, auf 5,9%. Hochprozentigster Musterknabe für die Forderung von US-Präsident Obama, die Militär Budgets auf 2% zu erhöhen. Damit steht die Ukraine nach Saudi-Arabien weltweit an zweiter Stelle, noch vor dem zweitbesten US-Musterknaben, dem hochgerüsteten Israel. Das Nicht-NATO-Mitglied Ukraine mit jetzt 41 Millionen Einwohnern hat mit seinen 292.000 Soldaten mehr Militärs als die anderen und auch größeren NATO-Mitglieder, USA natürlich ausgenommen, also mehr Soldaten als Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Griechenland, Spanien, Polen, Rumänien. Der Staat mit der allerärmsten Bevölkerungsmehrheit in Europa leistete sich bzw. seinen Herren und Damen in Washington, Brüssel, London, Paris und Berlin zugleich die weitaus höchsten Militärausgaben, vielleicht zur Vorbereitung eines Krieges oder wofür. Die ärmste und kränkeste Bevölkerung Europas. Der IWF vergab dem korruptesten Staat Europas, Transparency International, Kredite mit Auflagen für Sozial- und Rentenkürzungen, für Erhöhung der Kommunalgebühren, Wasser, Abwasser, Müll und der staatlichen Energiepreise sowie für weitere Privatisierungen. Der IWF war auch Kriegstreiber. Der Verlust des Donbass würde sich negativ auf die Höhe der westlichen Kredite auswirken, ließ er verlautbaren. Die Staatsverschuldung wurde 2020 auf optisch hübsche 60% herabgedrückt, hervorragend für einen Beitritt zur EU. Begleitfolge? Die Bevölkerungsmehrheit ist noch ärmer, die Lebenshaltungskosten, Nahrungsmittel, Kommunalabgaben, Mieten, Gesundheits- und Energiekosten sind gestiegen, sind nur noch teilweise bezahlbar oder eben gar nicht mehr. Die Durchschnittsrente betrug 2013 vor dem Maidan-Putsch noch 140 Euro. Das war der Höhepunkt in der Geschichte der unabhängigen Ukraine. Seit 2017 beträgt die Durchschnittsrente 55 Euro. Immer mehr Rentnerinnen müssen weiterarbeiten. Seit der westlich orientierten Unabhängigkeit schrumpfte die Bevölkerung der Ukraine von 51 Millionen Einwohnern auf jetzt 41 Millionen. Schon vor dem jetzigen Krieg prognostizierte die Internationale Organisation für Migration, IOM, für das Jahr 2050 eine weitere Schrumpfung, 32 Millionen Einwohner, und die würden dann noch mehr im Durchschnitt noch älter sein als jetzt schon. Die ärmste Bevölkerung Europas ist auch die kränkeste. Die Ukraine steht in Europa an erster Stelle der Todesfälle wegen Mangelernährung. Wie lobte doch die Präsidentin der Europäischen Kommission, Frau von der Leyen, so überschwänglich: Die Ukraine verteidigt beeindruckend unsere europäischen Werte. Deshalb soll die Ukraine EU-Mitglied werden. Die Präsidentin fügte hinzu: Die Ukraine verdient diesen Status, denn sie ist bereit, für den europäischen Traum zu sterben. Die christlich lackierte Politikerin hat mehr Recht, als sie glaubt. Unter dem Artikel finden Sie insgesamt 22 Fußnoten mit weiterführenden Informationen. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, SoundCloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.